Hallo zusammen und herzlich willkommen zur vierten Folge des EFA-Podcasts. Nach einer relativ langen Pause sind wir wieder zurück und nochmal mit einem sehr, sehr spannenden Thema heute. Wir haben heute mit uns als Gast der Lukas Kolzermann. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ISEA, also Lehrstuhl für und Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe. FWTH-Institut haben immer einen sehr langen Namen. Im Bereich Netzintegration. Und er wird mit uns ein bisschen über das M5-BAT-Projekt sprechen. Herzlich willkommen, Lukas.
Oh, hallo.
Genau, dann. Wir fangen wie immer mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Also, Lukas, wer bist du? Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Wie bist du überhaupt zum ISEA gekommen? Genau.
Genau, ja, ich bin Lukas Koltermann, bin jetzt 26 Jahre alt und bin jetzt seit ja, nicht ganz 2 Jahren, seit Anfang 2020 ungefähr am ISEA. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Elektrotechnik studiert und ja, nachdem ich dann den Bachelor hatte und dann habe ich mir überlegt, weiter zu studieren, habe den Master noch gemacht. Und genau, dann hat mir das aber vom Studium noch nicht gereicht und ich wollte noch irgendwie etwas weitermachen. Und genau, dann hat sich das so ergeben, dass ich mich dann am ISEA beworben habe und dann auch ja, genommen wurde und dann direkt in das Projekt M5-BAT mit eingeführt wurde.
Alles klar, perfekt. Gut, dann, ich glaube, wir können genau schon zu der ersten Frage kommen. Und das ist sehr grundlegend. Also, was ist das M5-BAT-Projekt überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen? Weil ich muss halt sagen, für mich als Maschinenbauer ist alles mit Elektrotechnik ein bisschen unbekannt. Also, was kann sich ein Maschinenbauer unter so einem solchen Projekt vorstellen?
Ja, vielleicht fange ich mal mit dem Namen M5-BAT an. Das ist ein Projektname, das steht für modularer Multi-Megawatt Multitechnologie Mittelspannungsbatteriespeicher. Das macht es jetzt vielleicht nicht gerade einfacher, aber man genau, man kann sich darunter vorstellen, das ist ein Gebäude hier in Aachen und in dieses Gebäude wurden Batterien eingebaut, und zwar 5 Technologien, also 5 verschiedene Batterietechnologien wurden eingebaut. Die wurden dann ein bisschen größer skaliert, auf 5 Megawatt ungefähr, und sind dann ans Mittelspannungsnetz angeschlossen hier direkt in Aachen. Also das ist ein großes Gebäude mit vielen Batterien. Genau das.
Ja, nee, cool. Also ich glaube, da kann man sich jetzt schon mal gut auf die nächsten Fragen vorbereiten mit diesen kurzen Einleitungen. M5-BAT ist ja am Mittelspannungsnetz angeschlossen. Deswegen kommt auch direkt schon wieder eine Netzfrage dazu. Und zwar, was haben eigentlich solche, ich sage jetzt mal, Großspeicher für Nutzen? Sind die dafür da, um Blackouts zu minimieren, beziehungsweise sogar komplett zu puffern? Oder sind die eher so für Spannungsnetzausgleich, beziehungsweise für Grenzausgleichen besser geeignet als für komplette Stromausfälle?
Genau, man muss jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. M5-BAT ist jetzt aus dem Jahr 2016, wurde es aufgebaut. Da war die Batterietechnologie und die Technologie, die verbaut wurde, noch nicht so weit. Da hat sich in den letzten Jahren noch sehr viel entwickelt. Das heißt, M5-BAT könnte Blackouts jetzt nicht, also könnte nicht zum Wiederaufbau von Blackouts helfen. Das geht nicht. Wir brauchen da immer eine Hilfsspannungsversorgung, sodass halt wir alles betreiben können, die Computer, die Rechner, die Steuerungen, das können wir nicht. Aber mit dem Speicher, genau, den nutzen wir für die Primärregelleistung. Das ist im Prinzip der Netzausgleich. Das heißt, wenn zu wenig Energie im Stromnetz ist, wenn zu wenig Strom da ist, dann nutzen wir die Batterie und speisen etwas ein. Ist zu viel da, dann nehmen wir etwas raus. Und man könnte das so sehen, dass wir ja, das Netz stabil halten und ja, vielleicht auch Blackouts ein bisschen vorbeugen.
Alles klar, dann eventuell noch eine Zwischenfrage dazu. Man benutzt ja dann in diesem Batteriespeichersystem dann 5 verschiedene Technologien, von was ich mitbekommen habe.
Genau.
Wa warum 5? Warum nicht? Meine Frage ist dann, warum hat sich nicht entschlossen, okay, wir benutzen eine spezifische Technologie. Warum jetzt gerade 5? Was sind die Vorteile, verschiedene Technologien zur selben Zeit zu benutzen?
Genau, also Das war ursprünglich auch gegeben mit dem Projekt, dass man fünf verschiedene Technologien konkret haben wollte und einbauen wollte. Das hat jetzt erstmal, also bei uns sind diese fünf Technologien in 10 Untereinheiten eingegliedert, sodass man die auch individuell testen und individuell nutzen kann und man nicht auf alle gleichermaßen angewiesen ist. Und genau, jede Technologie, jede Batterietechnologie hat individuelle Vor- und Nachteile. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn man die geschickt kombiniert mit einer geschickten Steuerung, dass man die Vorteile der unterschiedlichen Technologien ausnutzen kann und so die Nachteile ein bisschen kaschieren kann, sodass man insgesamt ein leistungsfähigeres, langlebigeres System bekommt.
Okay, das bedeutet, das hängt dann vom Anwendungsfall, welche Technologie dann am meisten dann an einem, zum Beispiel an einem gegebenen Tag benutzt wird.
Ja, das könnte man jetzt so formulieren. Genau.
Alles klar, alles klar. Okay, gut, dann, ich glaube, ich habe es verstanden.
Ja, genau, dann kommen wir auch schon nochmal zu dem wirtschaftlichen Aspekt. Und zwar, ist überhaupt so ein Speicher in verschiedenen Batteriesystemen überhaupt so wirtschaftlich? Weil ich meine, jeder Batterietechnologie hat seine eigenen Kosten und denke ich mal dementsprechend auch die Wirtschaftlichkeiten. Hat man jetzt schon so rausgefunden, ob so Großspeicher in Hybridvarianten überhaupt wirtschaftlich sind? Oder könnte man sogar eher sagen, dass verschiedene Speichersysteme einzeln schon wirtschaftlicher sind, wenn man die einzeln rauspulen würde? Oder macht dieses ganze Konzept erst wirklich wirtschaftlich?
Ich glaube, das muss ich auch wieder ein bisschen aufteilen, das Ganze. In M5-Watt und das, was man heute machen würde. Also wie gesagt, M5-Watt ist schon einige Jahre alt. Damals waren die Kosten für Batterien für unterschiedliche Technologien deutlich höher. Gerade in den letzten Jahren hat man also eine sehr starke Preisreduktion bei lithiumbasierten Technologien gesehen. Das heißt, heute würde man so ein System auch schon wieder günstiger aufbauen können oder halt mehr Energie und mehr Leistung vorhalten können. Genau, jetzt ist die Besonderheit bei M5-Watt ja, dass wir das in Bestandsgebäude eingebaut haben und da halt auch in dem Bestandsgebäude ja, gegebene Problematiken hatten und dafür Lösungen gefunden werden mussten. Und genau, das drückt natürlich ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit. Ja, günstiger würde man das auf jeden Fall heute hinbekommen, wenn man das in kompletter Containerbauweise macht und aufstellt. Da kriegt man für verschiedene Anwendungsfälle sicher eine Wirtschaftlichkeit hin. Für M5-Watt ist es eher knapp und man muss da den Forschungsnutzen mit einbeziehen, um das auch wirklich wirtschaftlich darstellen zu können.
Alles klar. Und ist bei euch diese Wirtschaftlichkeit oder der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei euch am Institut ein Hauptfokus? Oder fokussiert ihr euch mehr auf der Technologie, auf der Technikseite? Wie ist es so bei euch aufgeteilt?
Genau, wir haben noch einen Projektpartner, der hilft uns auch bei der Vermarktung. Der stellt uns den Vermarktungskanal, sodass wir mit dem Speicher am deutschen Strommarkt, am Regelleistungsmarkt teilnehmen können überhaupt, sodass wir da auch unsere Leistung anbieten können. Und genau. Das heißt, darüber gibt es dann Einnahmen. Das wird halt mit dem Projektpartner, der hilft uns auch, die Betriebskosten zu decken, da jetzt nicht immer gesichert ist. Ja, dass alles funktioniert, dass die Preise, die verändern sich ja auch, sodass wir da als Institut dann auch über das Forschungsprojekt ein bisschen Freiraum haben und verschiedene Sachen auch im Forschungsbereich dann testen können. Und genau gerade in Testphasen sind wir dann nicht vermarktet, sodass wir da dann auch ein bisschen genau freie Hand für Ergebnisse haben, freie Hand für die Tests haben. Das wäre dann so mit dem konkreten Markt nicht direkt zu vereinbaren. Genau.
Alles klar. Ah, na, perfekt. Ja, natürlich. Also als Institut will man natürlich ein bisschen mehr Freiraum haben, um Sachen zu testen und nicht jetzt immer, was jetzt am wirtschaftlichsten ist, zu tun. Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Genau, dann, wir kommen jetzt zu einer sehr grundlegenden Frage und eventuell für Leute, die sich mit dem Thema auskennen, eventuell keine super sinnvolle Frage, aber ich glaube, heutzutage in den Medien spricht man sehr viel über Wasserstoff und wie kann man halt Wasserstoff einsetzen. Und natürlich, man spricht immer davon, Wasserstoff als Energiespeicher. Man redet immer darüber, okay, wie kann man jetzt Windenergie, Sonnenenergie, wie können wir das speichern? Ah, natürlich mit Wasserstoff. Und das wurde in den letzten Zeiten und wird noch sehr gefördert. Meine Frage wäre dann ganz grundlegend: Ist so eine Strategie, ist so eine Strategie, sorry, ist so ein Projekt, so ein M5-Bad-Projekt, ist das eine Alternative zu Wasserstoffspeichersysteme oder hat das eine oder wird das in anderen Anwendungsfällen eingesetzt? Genau, wie wurde so ein Vergleich zwischen Wasserstoffspeichersysteme und so ein Batteriespeichersystem? Was sind so die Unterschiede zwischen den beiden?
Also wir sehen Wasserstoff und Batterien gar nicht als Konkurrenz an, sondern eigentlich als notwendige Ergänzung für die Energiewende. So, Batterien sind halt besonders gut, kurzfristig Energie aufzunehmen. Die reagieren, können sehr, sehr schnell reagieren und können die Energie auch sehr schnell wieder abgeben. Wenn man, genau, das heißt so im Tagesverlauf für die Regelleistung, um diesen Netzausgleich zu machen, da eignen sich die Batterien wirklich sehr gut, können schnell auf die Laständerungen reagieren. Das klappt gut. Wenn wir jetzt aber länger Energie speichern wollen für jetzt ja die klassische Dunkelflaute, dann sind Batterien da wohl eher ungeeignet. Man könnte das zwar machen, indem man dann riesige Batterien aufbaut, aber das, ja, da wird man weit von der Wirtschaftlichkeit entfernt sein. Da könnte Wasserstoff vielleicht in Zukunft, ja, wenn es genug erneuerbare Energien gibt, um den Wasserstoff herzustellen, könnte da eine Alternative sein oder könnte da die Ergänzung eigentlich sein, keine Alternative, um die Energie auch langfristig zu speichern. Genau, weil für Batterien ist, ja, man kann die zwar längerfristig speichern, aber das ist auf jeden Fall nicht sinnvoll.
Alles klar, okay, perfekt.
Ja, das klingt wirklich spannend. Vor allem, was ich schön finde, wie du schon sagtest, dass es halt nicht als Konkurrenzprodukt quasi gesehen wird, sondern es halt wirklich als gesunde Ergänzung zu den ganzen Systemen, was ja leider mittlerweile ein bisschen in den Medien auch falsch oftmals wiedergespiegelt wird. Und es gibt dann so die zwei großen Kämpfe, Wasserstoff und Batterie. Und dass es halt dann eher eine Ergänzung ist, das klingt schon mal sehr positiv als Batteriefanatiker.
Ja, ich glaube, da wird es vielleicht in fernerer Zukunft auch ein Feld geben, wo sich Batterien und Wasserstoff dann überschneiden können. Aber genau, im Moment würde ich das so nicht sehen. Im Moment sind die Batterien ja auch gerade nicht nur in Elektroautos, sondern auch für uns ist das relativ wichtig, dass wir da auch kurzfristig Energie speichern können, alles.
Ja, gerade so Home-PV-Anlagen und so weiter ist das natürlich ein großes Thema. Ich glaube nicht, dass jeder einen Wasserstofftank sich unten in den Keller reinsetzen möchte, um seinen Wasserkocher betreiben zu können. Da ist, glaube ich, der Energie, also der Batteriespeicher, glaube ich, immer noch eher ein Vorreiter als bei Wasserstoff.
Naja, René, man weiß ja nie. Man
Ja, in den
weiß
70ern wollte jeder einen Atomreaktor im Keller haben. Also man weiß ja nie,
nie.
ne?
Alles
Genau.
klar, dann ja, René, mach weiter.
Ja, wie wir jetzt schon mit Batterie und Wasserstoff jetzt kommen und den ganzen wirtschaftlichen Zweig. Jetzt ist natürlich meine Frage, ich sage jetzt mal so ein M5, also so ein Großspeicher, sage ich jetzt mal. Man kennt das ja aus der Mobilindustrie, sobald halt irgendwo ein Elektroauto auf der Straße brennt, schreien sie alle rum mit, ah, es ist so gefährlich und es fängt sofort an zu brennen, wenn da irgendwas ein bisschen schief läuft. Jetzt kommt halt meine Frage dazu, ist halt, ist so ein Großspeicher eigentlich sicher, dass man sowas auch in Wohngebieten installieren kann? Oder müsste man solche Gebiete eher auf Industrieanlagen bzw. auf Feldern ausbauen? Und sitzt da eigentlich einer, der das nochmal alles vor Ort überwacht oder läuft das alles mehr oder weniger über eine KI ab?
Ja, ich kann ja von M5-Bad kann ich sagen, ja, das ist sicher. Wir hatten bisher jetzt keine Zwischenfälle, die irgendwie so kritisch gewesen wären, dass wir da die Feuerwehr hätten rufen müssen. Klar, die Batterien, vor allem die Lithium-Technologien, können brennen. Aber dafür gibt es halt das Batterie-Management-System, was genau ja, das verhindern soll, was die Batterie in sicheren Zuständen halten soll. Genau. Das kommt noch dazu, dass ein Batteriespeichergebäude in der üblicherweise unbewohnt ist. Das heißt, da, wenn da was passiert, gut, dann das kann schon brennen. Das kann dann auch gefährlich sein, aber bisher ist mir da jetzt nichts Größeres bekannt, wo da Menschen in den Großspeichern zu Schaden gekommen sind. Da gab es dann auch schon in anderen Ländern, wo das in größerer Dimension aufgebaut wurde, das was gebrannt hat. Aber genau, wie gesagt, auf einem freien Feld, gut. Dann, das ist halt blöd, aber verhältnismäßig gibt es da sehr selten Brände. Auch bei Elektrofahrzeugen ist das Verhältnis sehr, also gibt es nur sehr selten. Genau. Dann, ja, wie gesagt, der Speicher ist unbewohnt und M5-Bad läuft über eine Industriesteuerung, wird es gesteuert. Das heißt, im Prinzip sollte das immer komplett automatisch laufen. Das ist keine KI, das ist halt von uns, also von den wissenschaftlichen Mitarbeitern programmiert die Steuerung, wann die wie handeln soll. Klar, es gibt auch Probleme, da kann es schon mal sein, dass vielleicht irgendein Sensor verschmutzt ist, zum Beispiel bei der Brandmeldeanlage, dann gibt es da eine Warnung und man muss auch vor Ort sich um diese Fehler kümmern. Da gibt es vielleicht irgendeinen Signalfehler, da muss man sich drum kümmern, da muss man dann auch vor Ort sein und das reparieren. Aber im Prinzip kann der auch wochenlang ohne Aufsicht gut laufen, ohne dass da was passiert. Genau.
Alles klar. Ich hab bei eurem Institutswebsite mal geguckt und ihr habt halt ein Website für dieses M5-Bad-Projekt, wo man das Ganze dann halt selbst schauen kann. Also was jetzt gerade benutzt wird, welche Technologie jetzt gerade benutzt wird, wie viel, also alle Leistungsangaben und so. Das ist noch alles aktuell, oder?
Genau, wir haben eine Website da, die heißt m5bad.isea.rwth-aachen.de. Da präsentieren wir einmal unsere Live-Daten. Die sind genau dann nach den einzelnen Batterieeinheiten aufgeschlüsselt, beziehungsweise nach dem Gesamtsystem aufgeschlüsselt. Da sieht man die Ladezustände, die aktuellen Leistungen, unsere Prognosen und man kann auch einen 360-Grad Rundgang machen und sich alle einzelnen Batterietechnologien anschauen. Die elektrischen Betriebsräume kann man sich anschauen, wie das Gebäude aussieht. Genau, das ist alles verfügbar. Und das ist auch aktuell.
Das ist super, das ist sehr, sehr interessant. Wir packen das auf jeden Fall bei der Beschreibung unseres Podcasts, dieser Folge, da packen wir das Website rein, weil ich finde das so cool, dass man so ein Projekt, man hört von diesen Projekten, es gibt so viele coole Projekte an der FWTH, aber eventuell, wenn man sich nicht mit dem Thema ganz gut auskennt, da fragt man sich, okay, aber was sind dann die Ergebnisse davon? Was kriegt man davon? Und mit so einem Website, da sieht man eigentlich, was man davon kriegt. Da sieht man, was eigentlich benutzt wird. Ich finde es echt cool. Also nochmal herzlichen Glückwunsch am Institut, weil ich glaube, ihr habt bis jetzt einen sehr, sehr guten Job damit gemacht, mit diesem Projekt. Weil ich glaube, für eine Person, die sich, wie gesagt, nicht sehr gut mit dem Thema auskennt, der kommt zu diesem Website und der hat dann Daten und kann sich dann irgendetwas vorstellen. Das ist sehr, sehr cool.
Ja, danke schön. Ja, wir haben in den letzten Monaten viel dafür getan, auch die Webseite besser zu machen und verständlicher zu machen.
Ja, also ich muss halt sagen, das war alles sehr anschaulich. Also nochmal ganz gut.
Das ist ja auch sehr, sehr wichtig in den heutigen Zeiten mit der Transparenz, gerade was solchen Systemen angeht, die ja vor ein paar Jahren noch keiner wusste und jetzt überall groß angesprochen wird. Dass auf jeden Stammtischrunde gibt es ja quasi diese Themen. Das ist halt schön, wenn dann so solche Projekte auch sehr transparent allgemein gehalten werden. Genau, dann würde ich jetzt noch mal auf die Technologie zurückgreifen wollen, auf den Punkt. Was genau für verschiedene Batteriesysteme habt ihr da jetzt wirklich verbaut? Also was gab es da halt? Ich sehe jetzt zum Beispiel hier Bleigel und Bleiflüssig. Was ist da zum Beispiel jetzt ein grober Unterschied, sage ich jetzt mal? Und was heißt jetzt LMO und sowas? Kannst du da mal gerade ganz kurz aufschlüsseln, welche Batterie für was vielleicht gegebenenfalls auch ein bisschen besser ist oder schlechter ist?
Ja, ich kann es versuchen. Ich hatte am Anfang, glaube ich, das mal angeteasert. Ja, es gibt fünf Technologien und genau, wir haben diese unterteilt in 10 Einheiten. Die sieht man auch auf der Website. Und genau, jede dieser Einheiten ist einzeln steuerbar. Genau, jetzt Batterie 1 und 2, Strang 1 und 2 heißen die auf der Website. Da steht bleiflüssig, das sind ja, klassische Bleibatterien. Da muss man regelmäßig Wasser nachfüllen, weil durch die Reaktion in der Bleibatterie entsteht Wasserstoff. Deswegen haben wir da auch eine gute Belüftungsanlage, also dass wir den abtransportieren können. Und genau, da muss man von Zeit zu Zeit da Wasser nachfüllen. Bei den Bleigel-Batterien, das sind verschlossene Bleibatterien, das sind bei uns dann Strang 3 und Batterie 3 und 4. Die sind so verschlossen, dass da nur noch ein Überdruckventil gibt, aber man kann und muss auch kein Wasser mehr nachfüllen. Das heißt, die Batterien sind theoretisch wartungsfrei. Genau, Bleibatterien, die eignen oder die werden typischerweise für USV, also Spannung, wie heißt es vielleicht? Ja, Moment, ich komme noch drauf. Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja, vielleicht können wir das mal kürzen. Ja, mir ist nur das Englische gerade eingefallen. Aber genau, also Bleibatterien sind nur sind besonders gut geeignet für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung. Da werden die auch typischerweise für genutzt. Das heißt, die werden dann immer in einem hohen Ladezustand gehalten und wenn ein Stromausfall kommt, dann können die Batterien dann eine gewisse Zeit überbrücken und das puffern und nötige oder die Anlage dann ja, so herunterfahren. Das wird bei uns jetzt nicht so gemacht, weil da werden die typischerweise in der Industrie eingesetzt. Genau, dann haben wir viermal LMO-NMC-Batterien. Das sind Lithium-Ionen-Batterien und LMO steht für Lithium-Mangan-Oxid, beziehungsweise NMC ist Nickel. Mangan, Kobalt, ist jetzt alles Zellchemie-spezifisch. Das sind aber ist halt so ein gemischtes Material bei uns. Das ist jetzt eine Batterie von Samsung. Die sind auch heute ein bisschen weiterentwickelt, sodass die Zellchemie sich leicht verändert hat, aber im Prinzip ist das immer noch ja, die Kombination, die Technologie, gerade was NMC angeht, die heute auch für andere Anwendungen wie Elektroautos verwendet wird. Genau, die hat verglichen mit Blei eine viel, viel höhere Energiedichte. Das heißt, da kann man viel mehr Energie drin speichern, die sind viel, viel leistungsfähiger, kann man gut, ja, kann man dann dafür auch gut verwenden, sind aber ein bisschen gefährlicher, also die können auch brennen. aber genau, ist bisher jetzt noch nicht vorgekommen und das Batteriemanagementsystem verhindert das ja auch. Dann haben wir eine Batterie, da steht LFP. Das ist auch wieder so, ich würde mal sagen, fast eine wiederentdeckte Technologie. Es ist Lithium, auch eine Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Eisenphosphat ist das. Die haben jetzt bisschen andere Charakteristik. Die sind erstmal verglichen mit den vorherigen Lithium-Batterien sicher. Das heißt, theoretisch können die gar nicht brennen. Das ist schon mal gut. Haben eine geringere Energiedichte, aber sollten ja, viel langlebiger sein, die sollten viel stabiler sein, die sollten viel mehr Zyklen können, viel mehr Energiedurchsatz. Und ja, aktuell werden die besonders beliebt für günstige Elektrofahrzeuge, dass man die dafür nimmt, weil die Batterien sind auch viel, viel günstiger als die NMC oder LMO-Batterien. Genau. Und zuletzt haben wir da noch eine Batterie mit LTO, das ist Lithium-Titanatoxid. Das ist eine Hochenergiezelle, das heißt, da ist, Entschuldigung, eine Hochleistungszelle, ich vertan, eine Hochleistungszelle, das heißt, die hat nicht so viel Energie, aber die kann besonders hohe Leistung, das heißt, die kann in sehr kurzer Zeit sehr viel Leistung abgeben, verglichen mit den anderen, ist aber auch deutlich teurer gewesen in der Anschaffung. Genau, und funktioniert jetzt auch wieder. Lange Zeit hatten wir da mit dem Batteriemanagementsystem Probleme, aber jetzt funktioniert sie momentan.
Das ist super. Da sieht man auch wirklich nochmal, was wir am Anfang besprochen haben mit diesen verschiedenen Anwendungsfällen und verschiedenen Technologien. Ja, das ist eigentlich super interessant. Und du hast es nochmal erwähnt, da gibt es ziemlich viel Chemie dahinter. Also am Institut ist das auch so ein Hauptfokus oder arbeitet ihr, also gibt es zum Beispiel Chemiker bei euch am Institut, die dann auch im Projekt arbeiten?
Ja, es gibt, das Institut ist ja relativ groß mittlerweile. Wir von unserer Abteilung, wir kümmern uns da mehr um die Anwendung. Das heißt, ich bin da auch mehr bei der Anwendung und kümmere mich da nicht so um die Chemie. Wir haben aber auch eine andere Abteilung. Die gehen auch Ja, die haben ein Labor, die haben Chemiker beschäftigt. Da geht's, die öffnen dann auch die Batterien und schauen sich das im Detail an und untersuchen das im Detail auch.
Alles klar. Okay, super. Nee, super. Sehr, sehr interessant. Also vor allem diese Zusammenarbeit zwischen halt Elektrotechnik und Chemie. Ich merk das auch fast bei allen Anwendungsbereichen, wenn man wirklich über Energie spricht. Da hat man immer diese Chemiekomponente, weil man muss irgendwie dann doch die Energie speichern können. Und da ist die Zusammenarbeit zwischen Chemikern und Ingenieuren auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Genau, dann kommen wir dann zu einer der wichtigsten Fragen. Und das ist, was sind jetzt die Hauptergebnisse während der bisherigen Laufzeit? Also das ist schon ein Projekt. Also das erste Mal, also von was ich mitbekommen habe, dass so die ersten Neuigkeiten vom Projekt kamen, ich glaube, 2018 raus. Also das ist schon ein Projekt, was halt schon bisschen Zeit hatte. Was sind jetzt die wichtigsten Ergebnisse, die halt vom Projekt bis jetzt bekommen hat?
Genau. Ja, zum einen war Ziel, und das wurde auch erreicht, den Batteriespeicher in der Megawatt-Größenordnung aufzubauen, fünf Batterietechnologien einzubauen und den am deutschen Markt zu positionieren und zu nutzen. Und genau, das wurde auch alles erreicht. Dazu wurde die Anlagensteuerung, die ich mal erwähnt hatte, die wurde auch am Institut konkret entwickelt und immer weiter verbessert. Und genau, das hat auch funktioniert. Und genau bei den Verbesserungen, da sind wir auch ständig dabei, neue Ideen, neue Verbesserungen einzubringen. Genau, dann wurden über die ganzen Jahre im Betrieb wurden Daten gesammelt. Und genau, die werden nach und nach ausgewertet. Das Datensammeln hat auch soweit funktioniert. Genau, das heißt, wir kennen jetzt zum Beispiel auch die Alterung, die Kapazitätsverluste in den letzten Jahren, was ungefähr passiert ist, was jetzt, genau, das hat bisher ganz gut funktioniert.
Super,
Sehr,
also.
sehr cool. Ja, genau. Du sagtest ja schon, dass da so ein paar Sachen verbessert wurden und sowas. Das ist nämlich jetzt auch die nächste Frage. Was sind denn aktuell so Probleme bei solchen Technologien und so weiter? Beziehungsweise gibt es auch schon Lösungsansätze jetzt aus dem Projekt heraus, die sich entwickelt haben?
Ja, es gibt ja zwei, drei Punkte, die wirklich ja, die wir als Problem erkannt haben, wo wir dran sind. Zum einen war jetzt ein Ziel, das Ganze alterungsoptimal zu nutzen. Das wurde bisher jetzt so nicht erreicht. Da sind wir aber dran, das dafür Lösungen zu finden. Und genau dann haben wir ein Problem. Alles ist sehr abhängig von den Batteriemanagementsystemen. Das heißt, jede einzelne Batterie schickt an unsere Steuerung Daten über den aktuellen Zustand, über den Ladezustand, über den Gesundheitszustand und über Leistungsprognosen. Und genau, da sind wir sehr abhängig davon, dass diese Werte gut sind und ja, so richtig gut sind die nicht überall. Manche sind wirklich sehr gut, manche sind aber auch eher schlecht. Das heißt, wir müssen in unserer Anlagensteuerung dann ja, das so kombinieren, dass wir alles verfügbar halten und alles irgendwie verfügbar ist, obwohl unsere Eingangsdaten ja weniger gute Qualität haben. Genau, da haben wir in den letzten Monaten, Jahren da viel, viel für getan, dass wir da ja, bestimmte Batterien bevorzugen, wo wir bessere Daten bekommen und dass wir die dann ein bisschen besser ausnutzen können. Ja, aber da ist man weiterhin, sind wir da sehr abhängig davon, was uns die Batteriehersteller, die Lieferanten da einfach gegeben haben. Da ist dann auch gar nicht so viel Spielraum, dass wir da Änderungen vornehmen können, weil einfach wir da keinen Zugriff auf deren Software haben. Genau, und ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, mit unserem Energiemanagementsystem, mit unserer Steuerung da aktiv einzugreifen, das in die richtige Richtung zu lenken. Genau, da werden wir auch, je länger man dabei ist, je tiefer man da reinkommt, würde ich behaupten, werden wir auch immer besser. Genau, aber es gibt immer noch was zu verbessern. Also da wird man nie mit fertig sein.
Ja, das ist
Gut
am
so,
meisten.
ja.
Das ist die gute Sache an der Forschung. Man hat immer was zu forschen. Man ist nie fertig.
Wollte ich gerade sagen, hat man eine Antwort, da kommt die nächste Frage schon wieder rein.
Ja.
Ja, genau. Jetzt läuft das Projekt jetzt schon seit 2016, 17 jetzt ungefähr, sage ich jetzt mal. Und in der Regel kennt man es ja, sind so Projekte ja meistens nur in bestimmten Zeitrahmen aktiv an den Hochschulen. Gibt es da irgendwelche Folgeprojekte schon für? Oder sagt man halt einfach, gut, wenn 5 oder 10 Jahre Betriebszeit jetzt rum ist, dann wird das Ding abgerissen und keiner weiß mehr, dass es überhaupt jemals existiert hat?
Ja, hoffentlich nicht. Wir haben festgestellt, dass die Batterien jetzt in noch recht gutem Zustand sind, die meisten zumindest. Und genau, seit diesem Sommer, seit Juli, haben wir ein neues öffentlich gefördertes Projekt. Das heißt MUSEBot. Das steht für die Entwicklung von Methoden für den Multi-Use-Betrieb von modularen Batteriegroßspeichern im Mittelspannungsnetz. Also wir sind da wieder bei M5-Bot und genau, wollen damit jetzt Methoden und Algorithmen entwickeln, wie wir den Multi-Use-Betrieb da möglich machen. Genau, was sind denn unsere Projektziele für die nächsten, dieses Projekt läuft, wenn ich, ja, noch 3 Jahre läuft es. Und genau, unsere Ziele sind dann ja genau einmal das Alterungsverhalten noch ein bisschen weiter zu untersuchen und dann halt auch einen digitalen Zwilling zu erschaffen sozusagen oder zu kreieren, sodass wir eine Plattform haben, die diese Anlagensteuerung halt irgendwie auch darstellt und dass wir da neue Algorithmen und neue Software immer drauf testen können, ohne das immer auf der richtigen Anlagensteuerung machen zu müssen. Genau, und dann wollen wir, wie auch im Titel ist, den Multi-Use-Betrieb, also wir wollen dann irgendwie zwei verschiedene Anwendungen gleichzeitig oder zwei Marktkanäle gleichzeitig bedienen können. Genau, da gibt es bisher jetzt noch keine zuverlässige Lösung für. Und genau, wir wollen schauen, ob wir das hinkriegen, ob wir da auch die unterschiedlichen Technologien für die unterschiedlichen Anwendungen da irgendwie besser ausnutzen können, ob das irgendwie möglich ist, ob das sinnvoll möglich ist. Genau, und das steht jetzt für die nächsten Jahre an, da vor allem auch softwarelastig da was zu entwickeln.
Das ist super. Also das bedeutet, also wenn man von solchen Projekten, also das hört sich super spannend an, hoffentlich schafft ihr das auch, alle Projektziele zu erreichen. Ja, aber wenn man von einem Projekt kommt und direkt dann ein anderes Projekt halt dann ableiten kann, ist das dann halt am besten, weil man kann dann die Sachen halt ein bisschen dann alles, was halt alle Ergebnisse vom letzten Projekt kann man dann auch weiter benutzen. Also das freut mich zu hören, dass ihr damit weitermacht.
Genau, jetzt, warte mal kurz, ich hatte gerade noch eine Zwischenfrage, und zwar, wie du schon sagtest, dass die meisten Zellen noch relativ gut im Zustand sind. Hat man denn schon irgendwie ermitteln können, wie lange so ein Speicher quasi vom Erstaufbau für eine Lebensdauer hat? Also sind das jetzt irgendwie 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre? Kann man das schon irgendwie absehen, wie lange so ein Speicher hält ungefähr?
Ja, man kann da so grob was schätzen. Also beim Kauf damals hat der Hersteller, die geben dann immer so eine Zyklenstabilität an oder die geben eine Anzahl an Zyklen, an Vollzyklen an, die sie können sozusagen. Und einmal geben sie meistens dann auch noch, oder bei uns wurde dann eine Jahreszahl angegeben, wie lange der Speicher denn hält. Das Lebensdauerende ist meistens definiert mit 80% Restkapazität. Danach wird gesagt, die ist kaputt. Und genau, so ist es einfach definiert. Und ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren das irgendwie, ist das nach den Technologien ein bisschen unterschiedlich und es werden irgendwie so bei den Bleibatterien so 1500 Zyklen, bei den Lithium 3 bis 8000 Zyklen angegeben und ja, auch so 10 bis 15 Jahre in dem Dreh. Also die Batterien, für jede Batterie ist das ein bisschen anders, jeder Hersteller gibt da ein bisschen was anderes an. Genau. Jetzt sieht man, wir haben das jetzt zum Beispiel mal nachgeprüft für die Lithium-Batterien, also für die LMO, NMC-Stränge. Davon haben wir ja vier, haben wir das nachgeprüft. Da sind wir jetzt aktuell bei so 95% Restkapazität nach 5 Jahren. Das ist eigentlich ein sehr guter Wert. Das hat uns dann sogar fast ein bisschen überrascht, dass es so gut wäre, wenn man da jetzt dann weiterrechnet, dann sind da auch weitere 10 Jahre sollten da eigentlich noch drin sein. Bei den Bleibatterien sieht es bei uns ein bisschen schlechter aus. Ist das sehr unterschiedlich. Da sind wir teilweise, wären wir da schon am Lebensdauerende bei 80%, hätten wir schon erreicht. Andere sind bei ja, 85, 86%. Also da sieht es deutlich deutlich schlechter aus als bei den Lithium-Batterien, dass die wahrscheinlich dann auch nicht so lange leben. Bedeutet aber nicht, nur weil die 80% der Restkapazität unterschritten haben, dass wir die nicht weiter nutzen können. Also da ist dann halt nur weniger Energie und weniger Leistung verfügbar. Genau.
Ja, da wundert mich ein bisschen, dass die Blei scheinbar besser oder schneller altert als die Lithium-Ionen. Ich hatte eigentlich immer so im Kopf gehabt, dass Blei eigentlich so eher so das Mammut unter den Batterien ist und relativ lange Lebenszeiten bekommt. Aber ja, nee, finde ich cool. Nee, ist doch schön, dass man schon solche Ergebnisse schon aus 5 Jahren Projektlaufzeit ungefähr schon ziehen kann und dass es auch Überraschungen gibt scheinbar. Denk mal, dass die Zellhersteller auch gerne auf eure Daten zurückgreifen wollen, um ihre eigenen Produktmanagement, denke ich mal, besser zu verbessern.
Ja, ich wüsste jetzt bisher nicht, dass jemand da aktiv angefragt hat. Genau, aber es hat sich auch in den letzten Jahren, wie gesagt, an den chemischen Zusammensetzungen viel verändert. Genau, das ist halt die Frage, in welche Richtung das alles immer bei den Herstellern gegangen ist.
Ja.
Alles klar, super. Dann kommen wir dann langsam zum Ende unserer Folge. Und meine Frage wäre jetzt, also das ist ein super spannendes Projekt, aber ich bin mir sicher, ihr braucht auf jeden Fall immer Unterstützung und mehr Hilfe. Also meine Frage wäre es, ist es möglich innerhalb dieses Projektes oder gibt es Möglichkeit, bei euch Hiwi zu sein oder eine Abschlussarbeit zu schreiben innerhalb diese Projekte, die ihr halt am Institut habt.
Ja, danke, dass du das so direkt so einleitest. Ja, wir haben bisher im Moment einige Hiwis und wir suchen da auch immer wieder neue gute Studenten und Studentinnen, die uns da weiterhelfen, ob es jetzt sei bei der Website, bei der Darstellung oder bei irgendwelchen Analysen über die Daten von den letzten Jahren oder über ja, dass uns jemand helfen kann bei dem Hardwareaufbau, da suchen wir immer wen. Genau, Abschlussarbeiten haben wir auch einige ausgeschrieben, aktiv an der RWTH. Ja, wir sind aber auch offen dafür, dass Studenten auf uns zukommen mit eigenen Ideen. Vielleicht haben wir auch noch selber Ideen, die wir jetzt noch nicht konkret ausgeschrieben haben. Ja, es gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu untersuchen. Gerade mit dem neuen Projekt gibt es da viel, wo ich ja, in Richtung Algorithmen entwickeln, Datenanalyse. Da sehen wir eigentlich noch viel Potenzial. Da ist noch viel, was wir noch gar nicht ausgeschöpft haben. Genau, das heißt, da sind wir sehr offen und genau, freuen uns natürlich auch über neue, gute Kandidaten.
Super. Ja, da bin ich mir sicher, mit solchen coolen Projekten, da werdet ihr auf jeden Fall super viele Anfragen kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, dann würde ich auch sagen, kommen wir mal so langsam zum Schluss. Und ich bedanke mich nochmal, Lukas, an dir, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns heute das M5-Bad ein bisschen vorzustellen. Und ich hoffe mal, dass wir, wenn die Corona-Maßnahmen jetzt nochmal so ein bisschen sich weiterhin lockern, dass wir vielleicht dann auch nochmal eine Exkursion packen können ins M5-Bad und uns vielleicht auch nochmal den Speicher live anzugucken. Habt ihr noch die Möglichkeiten, sowas zu machen?
Ja, natürlich. Also klar, wir machen da immer noch Führungen. Da würde ich mich freuen, wenn da auch mal wieder jemand, wieder häufiger jemand vielleicht vorbeischaut und genau.
Sehr gut. Nee, ich denke mal, wir werden als Verein sicher nochmal eine Exkursion ins M5-Bad machen. Das hat man schon einmal gemacht, erfolgreich vor Corona, 2018, glaube ich, war es gewesen. Also, ich würde mich freuen, wenn das klappt. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Lukas, dass du da warst. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auch die nächste Folge von uns anhören würdet. Vom Eva Podcast.